Liebe Mutter Gottes, dreimal wunderbare Mutter, unbefleckte Jungfrau, die du hier in Marienfried so geliebt, geehrt und um Hilfe angerufen wirst. Wir brauchen jetzt auch deine Hilfe, deinen Beistand. Deine Offenheit für den Heiligen Geist hat dein Herz entzündet. So bist du in Fatima mit deinem brennenden Herzen erschienen. Ein Herz, das brennt vor Liebe, weil es Brennglas für die Strahlen des Heiligen Geistes geworden ist. Wir bitten dich, liebe Mutter Gottes, jetzt für diese Katechese um deine Fürsprache, dass dem Pater Karl etwas einfällt, das die Herzen berührt, damit wir nicht bloß hier in dieser wunderschönen Kirche sitzen und zuhören, sondern dass wir etwas geschenkt bekommen, das unser Leben verändert, das unsere Beziehung zu Gott vertieft, das uns heilt, das uns in der Liebe stärkt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier in Marienfried in der großen neuen Kirche, versammelt am Nachmittag jetzt dieses 5. August, der zugleich Herz-Marie-Sühne-Samstag ist und zugleich ein Marienfest, das historisch ist. Als es damals im 4. Jahrhundert in Rom geschneit hat am 5. August, da war das für den damaligen Papst das Zeichen, eine Kirche zu Ehren der Gottesmutter Maria zu bauen. Maria Schnee. Das ist heute die große Kirche, die Basilika Santa Maria Maggiore, die älteste Marienkirche Roms. Und wenn ihr, das kommt nicht so sehr in den Medien, die oft Papst Franziskus anders darstellen, glaube ich, als er ist, wenn ihr ein bisschen aufpasst, dann werdet ihr mitbekommen, dass Papst Franziskus eine ganz große Liebe zur Gottesmutter Salus Populi Romani, Heil des römischen Volkes hat, die dort in Santa Maria Maggiore verehrt wird. Es gibt keine Reise, die unser Heiliger Vater unternimmt, wo er nicht vorher in die Kirche fährt nach Santa Maria Maggiore, oft ganz still in der Früh, ja ohne großes Aufsehen, um dort eine Rose niederzulegen zu Füßen der Gottesmutter Maria. An die 40 Mal hat er das schon gemacht. Heute ist dieser 5. August, wo wir hier versammelt sind und ich freue mich sehr, dass so viele hier sind. Ich bin als Gastarbeiter von weit her gekommen, aus dem Wienerwald. Ich darf an der Hochschule in Heiligenkreuz Dogmatik und Sakramententheologie unterrichten. Ich bin schon ein alter Mönch, 54 Jahre alt. Mein Kloster ist sehr jung. Wir haben in genau einer Woche Einkleidung von weiteren 5 Novizen. Dann sind wir über 100. Ja, über 100 Mönche. Wie ich eingetreten bin, waren wir 42. Das war auch schon damals nicht wenig, aber jetzt sind wir dann über 100 und das größte Kloster in Europa. Die Hochschule, die ich leiten darf, hat auch eine internationale Ausstrahlung. Das habe ich hier gleich bemerkt, wie ich ausgestiegen bin vor einer Stunde. Da ist mir sofort ein junger Mann über den Weg gelaufen, er möchte bei uns studieren. Wie ich in die Kirche gegangen bin, ist der Nächste gekommen, er möchte mit mir reden, ob er denn nicht in Heiligenkreuz studieren kann, weil er den Wunsch hat, Priester zu werden. Und wie ich da die Priester angeschaut habe, kniet beim Altar einer, der mein Student ist. Also die Welt ist klein, die katholische Welt. Das ist auch schon meine Bitte, denn ich bin als Rektor der Hochschule jetzt mit einer zweiten Aufgabe belastet worden. Ich bin Nationaldirektor für die Missio, die päpstlichen Missionswerke in Österreich geworden. Und das bedeutet, dass ich mich nicht mehr so um die Hochschule kümmern kann. Die wächst aber weiter. Deshalb meine Bitte, nehmt euch nachher das mit. Das ist überall, wo ich hinfahre, sage ich, gebt mir nichts, nehmt etwas. Das ist eine kleine Information über die Hochschule und über die Patenstudenten, die ganz wichtig sind. Heiligenkreuz ist von der Hochschule her ein Ort, wo wir normal katholisch sind, wenn ich das so sagen darf. Und die jungen Leute, die heute Theologie studieren, um Priester zu werden, brauchen einfach so eine Oase des Gutkatholischen, wo sie sich nicht verteidigen müssen, wenn sie den Rosenkranz gerne beten, wo sie lernen, wie man aus dem Glauben lebt, wo sie einwurzeln können im Glauben. Und Und deshalb mache ich so Werbung, dass die Leute bei uns studieren und auch studieren können. Denn wir müssen die Hochschule erhalten. Die Professoren bekommen bei uns nichts bezahlt. Trotzdem müssen wir das erhalten. Und wir haben massenhaft Patenstudenten bekommen in den letzten Jahren. An die 28 haben wir schon aus Afrika, Asien. Und wie ich jetzt vor der dreimal wunderbaren Mutter gesessen bin, der Sebastian, der mich chauffiert, ein Spitzensportler und bald im Olympiateam, der ist Zeuge dafür, wie ich in der Kirche mit ihm gebetet habe. Wir haben für ihn gebetet, dass er eine gute Frau findet, weil er hat noch keine. Ja, also, und wie ich in der Kirche dort gekniet bin und wir ein Gesetz in Rosenkranz gebetet haben, hat das Telefon geläutet und ein Mitbruder hat angerufen, der Pater Wolfgang, mein Studiendekan, er hat angerufen, du, der Bischof Gabriel aus Ägypten möchte uns einen Studenten schicken. Habe ich gesagt, Pater Wolfgang, gerne, machen wir gerne, aber wir müssen ihn finanzieren auch. Also das sind eben so die Zeichen dann, wie wir das eben machen. Deshalb noch einmal meine Bitte, Entschuldigung, ja, aber ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das für meine Studenten. Nehmt euch so einen Folder dann nachher mit, die werden auch ausgeteilt, informiert euch und lasst euer Herz sprechen, denn wir müssen konkret etwas tun. Wir sind in einer Phase der Kirche, die dramatisch ist. Ganz dramatisch. Gestern ist die Statistik veröffentlicht worden für Österreich. 2056 wird es nur mehr 45% Katholiken in Österreich geben. Wie ich geboren worden bin 1963, waren es noch über 80%. Ja? Und dann sind wir innerhalb von einem Leben, nicht, also da lebe ich nicht mehr, 2056, aber innerhalb nicht von einer Lebensspanne, nicht mehr oder weniger, hat sich das also dann halbiert. Das ist die Situation und bei euch in Deutschland ist es nicht besser. Ja. Ich war heute in einem McFit in München, weil der Sebastian Sportler ist, da haben wir Sport gemacht, nicht? Also da bist du schon der einzig Deutschsprechende dort. Ja. Okay, aber jetzt zu meinem Vortrag über den Heiligen Geist. Die Kraft der Liebe im Heiligen Geist. Interessiert euch das überhaupt? Ja? Seid ihr wach? Okay, ihr wisst, dass der Abend heute hier in Marienfried noch lang wird. Ich glaube, Radio Horeb wird das auch übertragen. Und ich möchte auch alle grüßen, die über Radio Horeb zuhören. Ich freue mich auch, wie ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Das war fast ein Spießrutenlauf, weil so viele Leute gekommen sind. Mein, der Pater Karl Wallner. Ah, so groß sind Sie im Fernsehen, schauen Sie gar nicht so groß aus. Jetzt sehen wir ihn einmal live. Ja, na bitte. Ja. Also ich freue mich, dass die Medien, danke Radio Horeb, ja, danke allen anderen katholischen Medien, er macht eine großartige Sache. Ja. Also ihr ermöglicht den Leuten, dass sie heute über die Medien nicht nur Sodom und Gomorra, sondern dass sie über die Medien auch wirklich etwas Gutes haben. Bitte, ob meine Katechese gut wird, das weiß ich nicht, aber ich will mich bemühen. Es geht ja um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den wir nennen die Liebe, die ausgegossen ist in unseren Herzen. Der heilige Paulus nennt ihn so. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Eine Besonderheit des Heiligen Geistes ist, dass er keinen Namen hat. Also man muss zunächst einmal sagen, es wäre überhaupt ganz wichtig, eigentlich müsste ich anfangen, über Dreifaltigkeit zu reden. Ja? Denn das große Geheimnis des christlichen Glaubens besteht darin, dass wir von Gott geoffenbart bekommen haben, wie Gott ist. Wie Gott ist. Keine andere Religion hat das. Wenn man heute überall sagt, ja, alle Religionen sind gleich und es ist wurscht, was man glaubt und so weiter. Es ist nicht wurscht. Es ist nicht wurscht, ob du im Hinduismus dort einen ganzen Kosmos, einen ganzen Schippel, wie man auf Österreichisch sagt, von Göttern verehrst oder im Buddhismus, der heute seine Modereligion geworden ist, über die Esoterik eben jetzt, alle sind buddhistisch, nicht? Da hast du keinen Gottesbegriff, du kannst im Prinzip tun, was du willst, nicht die Meditation, das ist so ein Wellness, auf sich selbst zurückgeworfen sein, das ist so die Religion eben jetzt, die nichts kostet. Ne? Und schöne, nette Gefühle im Bauch, im Sonnengeflecht macht oder sonst was. Aber Gott gibt es dort nicht, im Buddhismus gibt es kein Wort für Gott, ja? Nur für das Erlöschen aller Gefühle und Gedanken, das heißt Nirvana übersetzt. Nicht? Die große Herausforderung des Islam. 80% des Koran sind geschrieben als eine Umschreibung der Bibel. Wir glauben immer, die Muslimen wissen nichts über das Christentum, die wissen sehr viel. aber die wissen über das Christentum so, wie es der Prophet dort eben berichtet, wie es im Koran eben steht. Lest die 19. Sure etwa, wo der Engel Gabriel Miriam die Botschaft bringt. Übrigens ist Maria eine wunderbare Verbindung eben jetzt für die Muslime, weil sie dort die Mutter von Isa, von Jesus, Jesus kommt als Prophet dort auch vor im Koran, er kommt dick vor, obwohl er kein Wort sagt. Er stirbt doch nicht am Kreuz, sondern statt ihm stirbt ein anderer. Das ist umgeschriebene Bibel, die wir im Koran jetzt eben haben. Nicht? Und die Hauptbotschaft, Allah ist ein Einziger. Nicht, nicht ist Allah einer von dreien, heißt es ausdrücklich. Ja, und da, das müssen wir einfach wissen, auch das Ganze. Nicht? Dreifaltigkeit ist das große Thema, denn Gott hat sich uns geoffenbart. Gott ist von Ewigkeit nicht ein Einzelner, nicht ein Alleiniger, sondern Gott ist von Ewigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist von Ewigkeit Beziehung. Gott ist von Ewigkeit Liebe. Das ist auch, was keine Religion hat und auch nicht haben kann, denn Liebe ist nur dort möglich, wo Beziehung ist. Nur Beziehung, und Beziehung setzt Verschiedenheit voraus, nur Verschiedenheit ermöglicht Einigung und nur Verschiedenheit ermöglicht Beziehung und nur Beziehung ermöglicht Liebe. Und wir glauben, dass Gott von Ewigkeit dreifaltig ist. Das hat er uns geoffenbart in zwei Stufen. In der ersten Stufe nehmt mal eure Bibel zur Hand, die besteht aus zwei Teilen. Altes Testament, Neues Testament. 45 Schriften im Alten Testament, 46 Schriften bezeugen, dass Gott ein Einziger ist. Schma Israel, Yahweh Eloenu, Yahweh Echad, beten die Juden auf Hebräisch. Höre Israel, Yahweh unser Gott ist ein einziger Gott. Warum stirbt Jesus? Wegen Gotteslästerung. Johannes 8, weil er sich zum Sohn Gottes macht und das ist Gotteslästerung. Das kostet ihm das Leben. Die zweite Stufe ist, dass Gott dann durch Jesus Christus hineinschauen lässt, wie er in dieser Einheit ist, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Plötzlich hat Gott einen Namen. Auch im Alten Testament hat Gott sich einen Namen gegeben, den Namen Jahwe. Im brennenden Dornbusch, als er Mose erscheint, Mose zu Boden stürzt eben jetzt und Gott aus dem brennenden Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt, deshalb dann ein Bild für die Jungfräulichkeit der Gottesmutter wird. Der Dornbusch trägt Gott in sich, Maria, der neue brennende Dornbusch, trägt Jesus in sich. Wunderbar dargestellt übrigens in Heiligenkreuz, in der Katharinenkapelle, wo wir jeden Montag um 18 Uhr die Heilige Messe übertragen. Und da haben mich auch viele angesprochen, dass viele mit Begeisterung da mitfeiern, bei dieser Montagsmesse, die uns sehr wichtig geworden ist. Ja, auf jeden Fall eben jetzt, Gott hat den Namen, was hat er für einen Namen? Yahweh, Yahweh sind vier Buchstaben, dort deutet er sie aus, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, Eye Asher Eye, heißt es im Hebräischen. Ich bin, der ich bin, vier Buchstaben und die durfte man nicht aussprechen. Gott hat einen Namen, aber der Name ist unaussprechlich. Gott hat eine Identität, aber die Identität bedeutet nicht, dass ich mir Gott in die Tasche stecken kann. Jetzt weiß ich, wie er ist. Ja? Erst im Neuen Testament offenbart Gott dann, wie sein Name wirklich ist. Wir beginnen jede heilige Messe damit. Ist euch das schon aufgefallen, dass wir da den Namen Gottes nennen? Im Namen von? No? Was ist der Name Gottes? Ja? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Und wir verbinden dieses Aussprechen des Namens Gottes, den er uns geoffenbart hat, er ist Vater, er ist Sohn, er ist Heiliger Geist, er ist ein Beziehungsgefüge der Liebe von Ewigkeit. Ja? Wir verbinden es mit dem heiligsten Zeichen, das wir haben, mit dem Zeichen der Erlösung, indem wir uns bekreuzigen. Von der Stirne bis zum Nabel, bitte bis zum Nabel, bis zum Nabel. Ja? Wie ich Pfarrer war, ich war 8 Jahre Pfarrer, da habe ich immer gekämpft dafür, weil die Kinder oft was anderes gelernt haben und das war oft so ein Krixi-Kraxi. Ja? Also es gibt auch katechetische Traditionen, wo man bis zum Herzen geht, aber mir ist der Nabel lieber. Ja? Von der Stirne bis zum Nabel. Warum der Nabel? Was ist der Nabel? An was erinnert uns der Nabel? Ja? Der erinnert uns, dass wir einmal mit unserer Mutter hier verbunden waren, an unsere Geschichte, an unsere Herkünftigkeit eben jetzt. Nicht? Der erinnert uns an unsere Vergangenheit. Denken, unsere ganze Geschichte von links nach rechts, bezeichnen wir uns mit dem Zeichen des Kreuzes und sagen dazu den Namen Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater ist der Urgrund. Wir beginnen deshalb im Glaubensbekenntnis auch. Ich glaube an Gott. An Gott. Das könnte ein Jude und ein Moslem noch mitsprechen. Ich glaube an Gott. Und er könnte auch noch sagen, den Allmächtigen. Er könnte auch noch mitsagen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber er könnte nicht sagen, ich glaube an Gott, den Vater. Den Vater. Ja? Dieser unbekannte große Gott, den das Judentum, den der Islam ja, verehrt, der hat einen Namen. Dieser unbekannte große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, das ist unser Vater. Wie viele Gebete hat Jesus uns gelehrt? Wie viele Gebete stammen von Jesus? Ein einziges. Ja? Und dieses Gebet, als die Jünger, nicht nach der, bei der Berg, auf, Jesus ist auf dem Berg in Galiläa, nicht, und die Jünger treten zu ihm und sagen, Herr, lehre uns beten. Und er lehrt dieses eine einzige Gebet. Wir haben es in zwei Fassungen, bei Matthäus und bei Lukas. Bei Lukas etwas kürzer. Und es beginnt mit dem Wort Vater. Vater unser. Das ist so wichtig, dass zuerst Vater kommt, dass man sich entschieden hat, wie man ins Deutsche übersetzt hat, dass man sich entschieden hat, die Wortstellung so zu lassen, obwohl es im Deutschen nicht so ist. Bei uns kommt das Possessivpronomen immer vor dem Hauptwort. Ja? Ich sage nicht Vater mein, ja? Sondern ich sage mein Vater. Ja? Ich sage nicht Auto mein, ich sage mein Auto. Ja? Verstehen Sie? Aber hier ist das Vater wichtiger als das Unser. Ja? Und deshalb haben wir es so gelassen. Bitte denkt daran, das ist das Entscheidende. Wenn wir zum Beispiel bei der Heiligen Messe dann am Höhepunkt, unmittelbar bevor wir die Heilige Kommunion empfangen, das Vater Unser beten, dann dürfen wir daran denken, dass Gott sich uns als Vater geoffenbart hat. Wir sitzen, das wissen wir erst seit 150 Jahren, wir sind ja überhaupt eine, also Wahnsinn, in was für einer Zeit wir sind. Wir wissen Dinge, wo man vor 200 Jahren noch nicht einmal erahnt hat, dass es das geben könnte. Wir sind in einer Gesellschaft des Fortschritts und der Wissenserweiterung, die gigantisch ist. Gehen Sie mal in einen Burger King. Kennen Sie das? Oder McDonald's. Ja? Was sehen Sie da? Sie sehen junge Menschen. Junge Menschen. Und was tun die? Essen, das ist nur so eine Nebensache. Die sitzen mit solchen Apparaten und wischen da herum. Ja? Die reden nicht miteinander, die wischen da herum. Ja? Die sind durch die sozialen Netzwerke unsozial geworden. Ja? Das ist die Realität, in der wir heute drinnen sind. Ich komme noch aus einer Zeit, meine Matura-Reise, also nach der Matura, da bin ich mit einigen Freunden herumgefahren, da waren wir in Spanien. Und dann sind meine zwei Freunde sind in den Zug gesprungen, ich bin nicht mehr reingekommen und bin dort plötzlich mutterseelenallein in Medina del Campo auf dem Bahnhof gestanden. Abenteuer! Wenn ich das heute erzähle, denkt ihr, was ist der Abenteuer? Ja? Weil heute würde man sein Handy nehmen und anrufen und sagen, wo seid ihr, wo steigt ihr aus und so weiter. Das war und, das hat es nicht gegeben. Es hat keine Handys gegeben, wie ich jung war. So alt bin ich schon. Ja? Seht ihr? Und heute wissen wir zum Beispiel, wie groß dieser Kosmos ist, ungefähr. Nicht? Ich war vor kurzem, weil ich jetzt Nationaldirektor bin, von Missio war ich in Kenia. Katastrophe, Dürre und so weiter. Wir haben unten in der Masai Mara, wo die Dürre nicht so drückend ist, dort haben wir bei den Masai eine Schule gebaut. Das ist für mich jetzt eine neue Welt, unglaublich berührend. Ja, ich bin jetzt Ehrenmasai geworden übrigens. Ja? Das ist niemand von euch. Ja? Und so weiter. Ja, die haben so ein rotes Tischtuch umgehängt, ja, und haben getanzt, die Kinder. Das war Wahnsinn, nicht dort das erleben zu können. Aber dort eben in der Masai Mara, dort wo die Serengeti beginnt, da hast du einen so strahlend klaren Himmel. Zwei Nächte waren wir dort beim Father Patrick. Ja, das war unglaublich. Du siehst die Milchstraße. Du siehst diese Millionen von Sternen, die zu unserer Galaxie gehören. Zu unserer Milchstraße, Milky Way. Nicht? Na, drum heißt die Schokolade so. Schaut sich die an, die ist blau mit Sternen oben. Ja. So heißt unsere Galaxie mit Milliarden, ja, geschätzte 80 Milliarden Sterne. Unser Stern ist die Sonne. Der hat 8 Planeten. Und unser Planet ist nicht allzu groß. 40.000 Kilometer Umfang. Ich fahre jedes Jahr 56.000 bis 60.000 Kilometer, ja, für meine Vorträge. Nicht? Und da sitzen wir oben auf dem Ganzen und dann gibt es Milliarden von Sternen und dann noch einmal Milliarden von Galaxien. Und der das alles geschaffen hat, ist unser liebender Vater. Wow! Keine anonyme Kraft. Unser liebender Vater, der dich erdacht, der dich gewollt hat und der dich nicht ins Nichts versinken lässt. Und dieser Vater eben jetzt hat seinen Sohn gesandt. Also da war er noch der unbekannte Gott, von dem die Juden nur wussten, dass er eins ist. Ein einziger. So, das ist das Zeug der Headset. Hört man mich wieder? Gut. Also, da hat er seinen Sohn gesandt, der uns eben Gott als Vater offenbart. Und sein Sohn, Mensch geworden aus der Jungfrau Maria, der kommt in unsere Zeit. Ja. Schaut euch mal eure Nachbarn an. Ja, schaut mal nach links und rechts. Da sitzt der nebenan. Traut euch ruhig. Ja. Sind nicht so schier die Leute. Ja. Schaut mal hin. Ja. Und so weiter. Ja. Das sind Wirklichkeiten, Realitäten, ja, die da neben euch sitzen. Ja. Könnt ihr das sogar angreifen, bitte jetzt nicht. Ja. Beim Friedensgruß tun wir das übrigens nicht. Nicht? Beim Friedensgruß, einige sind dafür, dass man den Friedensgruß abschafft. Wenn man das würdig macht, ja? Jesus, der gesagt hat, mein Friede sei mit euch, und dann gebe ich meine Hand, oder ich lasse meistens beide Hände geben, dann gebe ich die dem Bruder, der Schwester, die neben mir steht, in denen auch Jesus lebt seit der Taufe. Das kann doch ganz würdig geschehen. Und genauso wirklich wie eure Nachbarn, die hier in der Kirche in Marienfried jetzt neben euch sitzen, genauso wirklich ist Jesus Christus eine Realität gewesen. Du konntest ihn angreifen, du konntest ihn hören, du konntest ihn berühren. Die blutflüssige Frau, die den Saum seines Gewandes berührt und geheilt wird. Die Mutter Gottes hat ihn in ihrem Leib getragen. Sie hat ihn in Windeln gewickelt, weil er ganz menschlich war, ganz konkret. Das ist Gott, der in unsere Zeit gekommen ist. Und als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da hat er schon vorher, man kann das bei Johannes ausführlich nachlesen, einige Kapitel, die sogenannten Abschiedsreden, da hat er schon vorher verheißen, er wird einen anderen Beistand senden. Eigentlich wäre es schade, wenn Jesus als Verklärter bei uns geblieben wäre. Wir wissen, dass die Apostel sehr traurig waren bei der Himmelfahrt Christi. Nicht, sie hatten 40 Tage die Freude, dass Jesus als Auferstandener bei ihnen war. Nicht? Sie hatten ihn als Auferstandenen bei sich. Und dann verunsichtbart er sich in die Ewigkeit des Himmels. Warum? Jesus sagt, es ist gut, dass ich fortgehe. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe. Mein Heimgang ist etwas Gutes. Wisst ihr, warum das gut ist? Weil dieser Jesus, der zum Himmel heimgekehrt ist, sich selbst jetzt ausgießt in die Herzen der Gläubigen. Ihr kennt alle die Bibel, das Neue Testament, ihr wisst das auch, der Osterfestkreis schließt damit, dass wir Christi Himmelfahrt haben, am 40. Tag nach Ostern. Dann kommt die Pfingstnovene, 9 Tage, wo wir, so wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, um den Heiligen Geist beten. Und dann feiern wir Pfingsten, Herabkunft des Heiligen Geistes. In Feuerstrahl kommt der Heilige Geist auf diese Apostel, die zusammen mit Maria und den anderen Frauen gebetet haben, zu herab. Übrigens ist die Zahl 13, das steht nicht in der Bibel, aber ich habe mir das immer so gedacht, als junger Theologe, nicht? Da haben die Apostel, nachdem Judas sich erhängt hat, haben sie extra einen 12. dazugewählt. Wer war der 12.? Wer war der 12. dazugewählte? Das war der Matthias, ganz wichtig. 24. Februar. Matthäus bricht's Eis. Hat er Kanz? Genau. Ja, solche Bauernsprüche sollte man sich merken. 24. Wichtiges Datum. 24. Februar 1963. Mein Geburtstag. Liebe Schwestern und Brüder. Ja. Also da ist als 12. der Matthias dazu gewählt worden. Und dann sind diese 12 plus Maria als 13. und die anderen Frauen, heißt es dort. Ja, also das ist jetzt natürlich nicht ernst gemeint, aber irgendwie hat Maria eine Schwäche für den 13. Wir sind ja im 100. Jahr eben jetzt der Erscheinungen von Fatima. Sie ist gleichsam die Überfülle der Kirche. 12 ist die Zahl der Kirche, die 12 Apostel. Und Maria ist die Überfülle gleichsam der Kirche, das Hinausstreben der Kirche. Ich möchte heute am Abend predigen dann, bei der großen Herz-Maria-Feier am Abend, über das Wort, das wir in der Bibel lesen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Mutter Gottes ist immer deshalb erschienen, weil sie genau diesen Willen Gottes verstärken möchte. Sie möchte, dass wir etwas dazu tun, dass alle Menschen gerettet werden. Auf jeden Fall, der Heilige Geist kommt dann herab auf die junge Kirche eben jetzt. Dieser Heilige Geist, der jetzt wo lebt? Wo ist der Heilige Geist? Wo ist er zu Hause? Wo wohnt er? Ja, da zeigen einige an die richtige Stelle. Ja, das wird uns geografisch ausgedeutet in der Bibel. Er ist ausgegossen in unsere Herzen. Da drinnen wohnt der Heilige Geist und darüber hinaus, muss man sagen. Er wohnt auch in diesem Gebilde, nicht, das aus denen zusammengefügt wird, in deren Herzen er eingegossen ist. Dieses Gebilde trägt den Namen Kirche in ihrer Vielfältigkeit und Vielgestaltigkeit. Dort wohnt und weht und wappert und weht der Heilige Geist und konkretisiert sich in dieser Kirche. Der Heilige Geist hat nicht einmal einen gescheiten Namen. Ja. Geist. Wir haben in der Philosophie den Gegensatz zwischen Materie und Geist. Ja. Und es ist eindeutig, Materie ist das Irdische, das Geschaffene, Geist ist das Göttliche. Ganz Gott ist Geist, auch der Vater ist Geist. Auch der Sohn vor seiner Menschwerdung ist Geist, der ewige Logos ist göttlicher Geist. Und der Heilige Geist bekommt diesen Namen als Eigennamen. Und er bekommt noch ein Eigenschaftswort dazu, Heiliger Geist. Also eigentlich ist er nur die Kombination aus zwei Eigenschaften, Geist und Heilig. Auch der Vater ist heilig, ohne Zweifel, auch der Sohn ist heilig. Deshalb singen wir auch bei der Heiligen Messe, heilig, 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 das Trisagion. Das dreimal heilig bezieht sich auf den dreifaltigen Gott. Wann singen wir das? Wir singen es unmittelbar vor dem Heiligsten, das geschieht, wo der ganze dreifaltige Gott dann aktiv wird, wo er sich konkretisiert mit seiner Macht, mit seiner Gnade im Sakrament der Eucharistie. Wir beten, der Priester betet, sende deinen Heiligen. Wer soll senden? Der Vater soll senden. Sende deinen Heiligen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns werden, was? Der Vater vermittelt durch den Geist den Sohn in der Konkretion der Eucharistie. Ja? Und deshalb singen wir, bitte passt darauf, leider, also ich möchte ja vielleicht, wenn ich mal als Pension in Pension gehe, aber ich mache es jetzt eh so nebenbei, so wirklich ein Buch schreiben, wo man mal so die ganze Messe aufschlüsseln. Ja? Weil das oft so, die Messe ist sowas Spannendes. Das ist sowas Spannendes und das hat alles einen Sinn, warum, was, wo, wann, wie ist. Warum der Priester ein Tuch immer auf dem Altar legt, das so gefaltet ist, dass sich 9 Quadrate ergeben. 3 mal 3, Symbol der Dreifaltigkeit. Und diesen Ort küsst der Priester, diesen konkreten Ort küsst er am Beginn und am Ende der Messe, weil hier der dreifaltige Gott in seinem Handeln nicht jetzt eben das Wichtigste wirkt, Jesus Christus selbst, und der Kuss gilt bereits dem, der auf dem Altar gegenwärtig wird. Auf dem Altar wurden, wie er geweiht worden ist, 5 Weihrauchkugeln verbrannt, zur Erinnerung an was? An die 5 heiligen Wunden Christi und so weiter und so fort. Aber wir sind beim Heiligen Geist und dieser Heilige Geist hat nicht einmal einen Namen. Er ist heilig und er ist Geist. Das große Glaubensbekenntnis des Jahres 381, das große Glaubensbekenntnis deutet diesen Heiligen Geist aus. Ich habe vorher, wie ich gebetet habe, dass dieser Vortrag so ist, dass er zumindest für euch nicht langweilig ist und auch für die vielen Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die jetzt dabei sind und hoffentlich noch nicht abgeschaltet haben. Ich habe vorher gebetet, und dann ist mir eingefallen, ich könnte euch mal darauf hinweisen, dass es im Gotteslob ja das eigentliche Glaubensbekenntnis gibt, das wir im deutschen Sprachraum nicht beten bei der Heiligen Messe. Also ich komme wirklich jetzt viel herum, aber man braucht nicht einmal eben jetzt nach Kenia, nach Nigeria, nach Haiti oder sonst wohin zu fahren, wo ich jetzt schon war. Du brauchst nur nach England gehen oder nach Frankreich oder nach Italien. Wenn du dort bei der Sonntagsmesse bist, wirst du merken, dass das Glaubensbekenntnis, das die dort beten, viel länger ist als unseres. Nur im deutschen Sprachraum, glaube ich, ist es so, dass wir das kurze Glaubensbekenntnis beten, das auch alt ist und das heilig ist, das zurückgeht auf die Apostel. Der Legende nach, eben jetzt 2., 3. Jahrhundert, ist das ausformuliert worden. Ihr kennt es alle, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Nehmt mal das Gotteslob zur Hand und schlagt bitte Nummer 586 auf. 586. Ja. 586. Dort findet ihr das Glaubensbekenntnis, das in den anderen Kirchen der Welt eben jetzt verwendet wird. Es ist das große Glaubensbekenntnis, das 381, das zweite ökumenische Konzil von Konstantinopel, formuliert hat. Ja? Und wenn ihr schaut, diese Glaubensbekenntnisse, die sind immer in drei Stufen gegliedert, gemäß den drei göttlichen Personen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dann könnte es gleich weitergehen. Und wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus. Und dann wird dort gesagt, dass er wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht ist, eines Wesens mit dem Vater. Und dann geht es gleich weiter und dann kommt ihr zum Heiligen Geist. Habt ihr es? Ich lese es vor, damit es alle haben. Ich möchte euch nur darauf aufmerksam machen. Der heilige Johannes Paul II. Hat gebeten, dass man dieses Glaubensbekenntnis öfters beten soll. Ja. Es ist bequem, wenn man immer am Sonntag das schon, dass man auswendig kann, das Glaubensbekenntnis betet, aber es ist manchmal hilfreich, wenn man das Gotteslob zur Hand nimmt und dann betet man das große Glaubensbekenntnis, das theologisch viel präziser ist. Dort heißt es vom Heiligen Geist, ich lese vor, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht und mit dem Vater zugleich angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Ich habe so vorgelesen, wie die Fassung 381 war. Im Gotteslob findet ihr es anders. Dort steht nämlich, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Dieses und dem Sohn, das heißt auf Lateinisch filioque. Filioque. Um dieses Wörtchen hat sich im 8., 9., 10. Jahrhundert ein Streit entfacht, der dann dazu führt, dass sich die orthodoxe Kirche von uns getrennt hat, weil die westliche Kirche ein Wort eingefügt hat, eben dieses Filioque. Aus guten Gründen, aus logischen Gründen und so weiter. Es hat dann Unionsbestrebungen gegeben, 1439, aber das ist keine Dogmatikvorlesung jetzt, wo man den Griechen eigentlich hat zeigen können, das ist auch eure Theologie, aber trotzdem ist diese Trennung eine Wunde und als Anlass war eben diese Einfügung des Westens genommen worden. Drei Punkte möchte ich auch zum Heiligen Geist sagen. Ja? Drei Punkte. Das erste ist, der Heilige Geist wird dort genannt der Lebensspender. Zweitens, er wird dort genannt der Hervorgehende. Und drittens, es wird von ihm gesagt, dass er gesprochen hat. Die drei Punkte ganz kurz, dass wir etwas über den Heiligen Geist lernen. Das hat etwas mit uns zu tun. Vom Heiligen Geist sagt das große Glaubensbekenntnis, das ihr eben gerade aufgeschlagen habt, Gotteslob 586, er ist Lebensspender, Lebensspender. Er spendet das Leben. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Leben. Im Deutschen haben wir nur eines. Unsere deutsche Sprache ist manchmal sehr arm in den Begriffen. Andere Sprachen sind da reicher. Zum Beispiel hat das Griechische auch drei Worte für Liebe. Liebe ist ja das Aufregendste, das es gibt. Wir haben nur ein Wort. Und dann sagt man Liebe machen und meint damit Sex. Was gar nichts mit Liebe oft zu tun hat. Ja? Der Grieche hat drei Worte in der griechischen Antike. Das Wort Eros, brauche ich nicht erklären, davon kommt das Wort Erotik. Ja? Das Wort Philia, das haben wir oft in Zusammensetzungen eben jetzt. Wenn jemand viel ist, dann hat er eine Hinneigung zu etwas. Das ist die Sympathieliebe im positiven Sinn. Wir verwenden es oft nur in negativen Zusammenhängen. Ja, die Philia ist die Sympathieliebe, die Freundschaftsliebe. Und das dritte Wort ist Agape. Das ist die Hingabeliebe. Da, wo die Liebe wehtut. Ja? Also der Papst Benedikt hat ja seine erste Enzyklika, unser Papa Emeritus, ja, unser großer Theologenpapst, unser deutscher, unser bayerischer Theologenpapst, nicht? Seine erste Enzyklika ging über die Liebe. Ja? Und da hat er diese drei Begriffe durchbuchstabiert. Es gehört alles zusammen, zum Beispiel in einer, wenn zwei Menschen zusammenfinden, ich sage immer den Burschen, wenn sie auf der Suche sind nach einer Frau, also gefallen muss, das ist einmal das Erste. Also wenn es dir nicht gefällt, bitte, was soll das? Ja, also Ehe ist nicht ein Masochismus. Ja. Also das ist schon, da muss was da sein. Ja. Also da muss ein Eros da sein. Dann musst du schauen, Philia, Freundschaft. Ja. Da muss Freundschaft entstehen, Interessensteilen und so weiter. Und dann kommt die Agape. Dann wird man aufs Kreuz gelegt. Ja, ja wirklich. Ja. In der Ehe wird man aufs Kreuz gelegt. Denn das gehört eben auch dazu. Die Ehe wird geschlossen im Zeichen des Kreuzes. Und es gibt keine Beziehung, wo es nur Herz gibt. Es gibt überall den Schmerz auch dazu. Und spätestens dann, wenn einer von den beiden stirbt. Auch wenn die Ehe noch in so größter Harmonie läuft, wie ich es erlebt habe. Ich habe Paare gehabt, die haben mir zur goldenen Hochzeit gesagt, wir haben noch nie gestritten, wir sind immer nur glücklich gewesen. Und dann kommt doch der Tod des einen und dann ist der Schmerz da. Oder wie ich es bei meiner Mutter eben sehe. Nicht. Versteht ihr? Aber wir sind ja beim Lebensspender. Zwei Worte im Griechischen, da gibt es das Wort Bios. Die Biologie ist die Lehre über das Leben, über das Lebendige. Glaubt ihr, ist das hier gemeint, dass der Heilige Geist das Leben, dem Bios hervorbracht? Also man kann sagen, im Alten Testament, da steht schon, als die bei der Schöpfung, nicht, da ist dieses Chaos, dieses Tohu Wabohu, nicht, und dann eben jetzt schwebt der Geist über den Wassern und alles ordnet sich und das Leben kommt in eine Ordnung. So wird das da in Genesis 1 ganz am Beginn jetzt eben geschildert. Also der Geist hat sehr wohl etwas mit dem Bios zu tun. Aber das Wort, das hier steht im Griechischen, ist nicht Bios, sondern es ist das Wort Zoe. Das ist das zweite griechische Wort. Ja? Und man sieht, dass Zoe wertvoller ist, denn Bios ist männlich, der Bios, und die Zoe ist weiblich. Ja? Die Zoe ist das Wichtigere. Wieso lacht ihr nicht? Weil ihr wisst, dass es wirklich so ist. Ja? Also die Zoe, übrigens ist Zoe ein sehr beliebtes Wort geworden, also ein sehr beliebter Name. Ich habe inzwischen zwei Mädchen schon auf den Namen Zoe taufen dürfen. Also die Zoe, das ist das, was ist das, was ist das? Das ist Leben, wir haben nur das eine Wort, mit dem wir beides übersetzen müssen. Bios ist Leben, Zoe ist Leben. Das ist das qualitative Leben, das ist das geistige Leben. Ja? Wenn du im Wartezimmer eines Zahnarztes sitzt, ja, und drinnen hörst du schon mit diesem furchtbaren Geruch, den man da immer... Da hast du nur Bios, aber keine Zoe. Ja? Versteht ihr? Aber Zoe, ja? Zoe hast du. Ja? Wenn du eben jetzt, so wie, also da fällt mir jetzt spontan ein, wie ich einmal in Santiago de Compostela mit Studenten war, da sind wir zu Fuß ein Stück des Pilgerweges gegangen und dann, nachdem wir den heiligen Jakobus besucht haben, den großen Bruder des heiligen Johannes, der dort am Sternenfeld verehrt wird in Santiago de Compostela, dann sind wir nach Cap Finisterre gefahren. Ja, das Ende der Welt, ja, der äußerste Zipfel von Europa dort. Ja. Und dort haben wir uns vorgenommen, bei Sonnenuntergang, wie die Sonne dort eben jetzt im Atlantik versinkt im Westen, den Rosenkranz zu beten. Das war so schön, da sind wir gesessen, nicht? Die Wolken, das war großartig und so weiter. Und die Sonne als glühender Ball, wie sie sich dem Meer entgegengesenkt hat. Und wir haben Rosenkranz gebetet. Und die Sonne ist nicht untergegangen. Und wir haben noch einen Rosenkranz gebetet. Die Sonne ist immer noch nicht untergegangen. Wir hatten nicht bedacht, dass dort die Sonne erst um 11 in der Nacht untergeht. Ja. Also dann endlich ist sie untergegangen gewesen. Ja. Aber dieses Gefühl, da hat man aber wirklich auch das Gefühl gehabt, das ist Zoe, das ist das wertvolle Leben. Der Heilige Geist ist der, der die Zoe macht. Die Zoe, das ist das geistige, das wertvolle Leben. Und dieses Leben möchte der Heilige Geist uns schenken. Er möchte nicht, dass wir uns auf die Ebene der Biologie rückentwickeln, wie das heute allenfalls eben jetzt ist, bloß irdische Bedürfnisse und so weiter eben jetzt erfüllen. Er möchte, dass wir geistiges Leben haben, im Gebet, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung untereinander. Und der Heilige Geist ist es, der diese Zoe jetzt eben wirkt. Das Zweite, was dort vom Heiligen Geist gesagt wird, er geht hervor. Er geht aus dem Vater hervor. Und der Westen fügt dann, und als Dogmatikprofessor muss ich sagen, mit Recht. Er fügt dann mit Recht ein, im 8. Jahrhundert, er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Weil er nichts anderes ist, dieser Heilige Geist, als die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der Heilige Geist ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der Heilige Geist ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Er setzt einmal, das Wort Beziehung passt wirklich gut. Ich darf ja Firmung spenden seit 5 Jahren. Ich habe heuer 400, wieder über 400 Jugendliche firmen dürfen. Da versuche ich auch ein bisschen immer den Geist eben jetzt zu erklären. Er setzt einfach das Wort Geist durch das Wort Beziehung. Also im Österreichischen haben wir das auch, dass wir sagen, in unserem Kirchenchor, da herrscht ein guter Geist. In meinem Kloster in Heiligenkreuz, weil die Leute oft fragen, warum geht es bei euch so gut, sage ich immer, weil wir nicht streiten. Ja? Was nicht ganz stimmt. Aber es stimmt doch wieder, weil wir so streiten, dass wir uns trotzdem lieben. Also streiten tun wir eigentlich wirklich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber es gibt verschiedene Charaktere. Gott sei Dank sind nicht alle Pater Karl. Ja? Nicht? Verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Temperamente. Über 100, stellt sich das mal vor. Ja? Über 100 Mönche. Ja, was da für verschiedene Leute dabei sind. Das sieht man immer beim Friedensgruß. Nicht? Wir tun den immer durch Umarmung weitergeben. Und da gibt es die euphorischen Typen. Ja? Der Friede sei mit dir. Wupp. Und es gibt die schüchternen Typen. Der Friede sei mit dir. Und es gibt auch die etwas distanzierenden Typen. Der Friede sei mit dir. Bei uns herrscht ein guter Geist. Was heißt das? Dass die Beziehungen untereinander stimmen. Ja? Und was haucht Jesus am Kreuz aus in diese Welt? Er haucht seine Beziehung zum Vater, die Beziehung der Liebe ist, in der er sich hat führen lassen, in diese Stunde der Prüfung, wo er die Hingabe bis zum Tod gelebt hat. Die haucht er in die Welt aus. Er gab den Geist heraus, heißt es, als Jesus am Kreuz stirbt. Und was haucht er seinen Jüngern am Ostermorgen, am nächsten Tag entgegen? Als er vor sie tritt bei verschlossenen Türen, was haucht er ihnen entgegen? Er haucht ihnen seinen Heiligen Geist entgegen, empfangt den Heiligen Geist. Und was wirkt dieser Heilige Geist? Er wirkt die gereinigte, die versöhnte, die geheilte Beziehung zum Gott, dem Vater. Empfangt den Heiligen Geist, haucht er sie an. Und was sagt er dann sofort? Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Ja? Die Sünde ist die Blockade in dieser Beziehung. Die Sünde tötet die Beziehung zu Gott. Die Sünde bringt den Beziehungstod gegenüber Gott. So wie wir es ja auch wieder im Deutschen sagen. Nicht im Deutschen gibt es diese Formulierung, wenn du eine Beziehung abbrichst, dann sagst du, du bist für mich gestorben. Ja? Beziehungsabbruch, Tod der Beziehung. Das ist die Sünde. Die Sünde bricht unsere Beziehung zu Gott jetzt eben ab. Und Jesus schenkt als Frucht der Auferstehung, schenkt er eben jetzt diese versöhnte Beziehung zu Gott. Er schenkt den Heiligen Geist. Denn heiliger als diese Beziehung kann nicht sein. Es ist seine Beziehung, die er zum Vater hat, der ewige Sohn. Und das soll jetzt unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, werden. Seine Beziehung ist, dass er was gegenüber dem Vater ist? Er ist der Sohn des Vaters. Die Sohnschaft, die schenkt er uns. Und deshalb sind wir durch Jesus Christus, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, wir sind Söhne im Sohn, Töchter im Sohn. Wir sind Kinder Gottes. Versteht ihr? Das ist das Geheimnis eben, das Gott jetzt eben, und das tut er, indem er aus Gott hervorgeht. Diese Beziehung zu Gott, die uns hier geschenkt wird im christlichen Glauben, das ist ein Geheimnis, das wir nicht selber machen können. In allen Religionen suchen die Menschen nach Beziehung zu Gott, zum Göttlichen, zu den Göttern, zum Geheimnis des letzten Urgrundes. Bei uns ist es ein Geschenk, das uns gegeben wird seit der Taufe, verstärkt durch die Firmung und aktualisiert in jedem Gebet. Denn in jedem Gebet ist es der Heilige Geist, der in uns betet. Mit unaussprechlichem Seufzen. Selber können wir nicht in der rechten Weise mit Gott in Beziehung sein. Ja? Nur der Heilige Geist kann das machen. Und deshalb brauchen wir eine gesunde Pneumatik. Wir brauchen eine gesunde Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist. Ich möchte euch das Dritte noch ganz kurz sagen. Vom Heiligen Geist sagen wir also, er schafft die Zoe, das geistige Leben zwischen uns und Gott, nicht? Er ist der Hervorgehende, das heißt, er beschenkt uns mit dieser, aus Gott herauskommt er und beschenkt uns mit der Beziehung des Sohnes zum Vater. Und das Dritte ist, er hat gesprochen durch die Propheten. Das klingt nicht sehr attraktiv und nicht sehr spirituell. Vielleicht denken Sie, was wird der Pater Karl jetzt über das sagen? Der Heilige Geist hat gesprochen durch die Propheten. Dazu gibt es schon etwas zu sagen. Der Heilige Geist hat gesprochen. Das heißt, er hat sich fixiert, er hat sich konkretisiert. Im Glaubensbekenntnis ist hier gemeint das Alte Testament, das schon jetzt eben Offenbarung des Heiligen Geistes ist. Durch Propheten hat Gottes Geist bereits im Voraus gesprochen. Eine Häresie ist es zu meinen, dass der Heilige Geist nur ein herumschwebender Geist ist, ein abstrakter Geist, aus dem man dann machen kann, was man will. Nein, er hat schon gesprochen, er hat sich schon konkretisiert. Schaut, heute in der Kirche erlebe ich oft diese Kirche eben jetzt von Wünschen und Träumen. Ja? Diese Kirche von optativen und von irgendwelchen frustrierenden Vorstellungen, die unerreichbar sind. Wie oft hört man das Wort, man müsste, man könnte, man sollte. Und oft meint man damit den Papst, die Bischöfe, den Pfarrer, alle anderen, nur nicht mich. Ja? Als ich 1998 nach 8 glücklichen Jahren als Pfarrer zurückgekommen bin ins Kloster, um die Hochschule dann zu übernehmen, da habe ich sehr darunter gelitten, dass wir keine Jugendseelsorge im Heiligenkreuz hatten. Es war damals wirklich anders, Heiligenkreuz. Und ich bin zum Abt Gregor damals gegangen und habe gesagt, Herr Abt, man müsste etwas für die Jugendlichen machen. Man müsste ein Jugendgebet machen. Man müsste sich um die Jugendlichen kümmern. Abt Gregor, von seiner Abstammung her, ein Graf, hat sich zurückgelehnt, hat seine Grafenbrust rausgeschoben, hat seine Hand auf meine Schultern gelegt und gesagt, Pater Karl, ich ernenne dich hiermit zum Jugendseelsorger des Klosters. Das war ein pneumatischer Akt. Ja? Das war etwas ganz Konkretisiertes. Und dann konnte man auch konkretisieren. Die Jugendvigil, die es damals schon gegeben hat, habe ich dann ein bisschen reformiert und so weiter. Nicht? Jugendtage, Sporttage und so weiter. Die Hochschule ist dann gekommen. Konkretisierung, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Ihr müsst auch konkretisieren, wenn ihr pneumatisch, wenn ihr geisterfüllt sein wolltet. Die Mutter Gottes, aus deren Herzen dieser Strahl bricht, der nichts anderes ist als die Strahlen des Heiligen Geistes, die sich in ihrem Herzen gleichsam wie in einem Brennglas jetzt eben sammeln. Die Mutter Gottes hat auch diese Kinder gebeten, damals in Fatima. Sie hat diese Kinder gebeten, konkret etwas zu tun für die Rettung der Welt. 1917, man könnte verzweifeln, nicht wenn man die Geschichte anschaut, wie es dann auch weitergegangen ist, Ende des Zweiten Weltkrieges, russische Revolution steht kurz bevor, dann Zwischenkriegszeit, dann kommt ein weiterer Krieg und die Mutter Gottes bittet Kinder konkret etwas zu tun, den Rosenkranz zu beten und Werke der Sühne zu tun. Konkret etwas tun und mit Konkretem gibst du dem Heiligen Geist die Möglichkeit, etwas in dieser Welt zu verändern. Wie ich 2016, vor mittlerweile 11 Monaten, vom Papst zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke ernannt worden bin, zuständig für die ganze Welt, für die Missionstätigkeit von Österreich aus. Habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ja? In Afrika, Asien, die sind eh gläubig. Bei uns ist der Wahnsinn. Ja? Bei uns sind die Jugendlichen weg von Gott. Ja? Und dann habe ich lang gebetet und dann haben wir in Österreich eine Aktion gestartet. Ich gebe sie euch hier in Bayern. Ist das noch Bayern? Schon, gell? Also Marienfried ist Bayern, liebe Hörerin. Ja? Auf jeden Fall. Ich gebe euch das weiter, ich halte hier einen rot-weiß-roten Rosenkranz hoch. Ja, die Schweizer werden sich auch freuen, weil da haben wir eine Einheit, wir Österreicher und wir Schweizer. Unsere Farben sind rot-weiß-rot und die Schweizer haben auch eine rote Flagge mit einem weißen Kreuz. Passt auch. Wir haben da eine Aktion gestartet in Österreich, die heißt Gott kann. Ein Gesetzchen vom Rosenkranz jeden Tag für einen konkreten Jugendlichen, der fern ist von Gott oder der noch nicht getauft ist. Ihr könnt auf der Homepage nachschauen, es gibt bereits Wunder und Zeichen. Es gibt bereits Muslime, die zu Christus finden, weil für sie gebetet wird. Konkretisieren, das ist der Wunsch des Heiligen Geistes. Er, der den Sohn Gottes im Leib der Jungfrau Maria konkretisiert hat und sie empfing vom Heiligen Geist. Er, der die Kirche konkretisiert hat als Feuerzungen am Pfingsttag. Er möchte, dass auch wir mitarbeiten an diesem seinen Wirken der Konkretisierung der Gnade in unserer Zeit. Bitte tut etwas für die Zukunft der Kirche, indem ihr konkret etwas tut, im Gebet, in der Sühne für die anderen Menschen. Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wirken auch in unserer Zeit. Wir geben nicht auf. Wir vertrauen auf die machtvolle Fürsprache der Gottesmutter Maria, die vom Engel die Botschaft gehört hat, für Gott ist nichts unmöglich. Komm du auch in unsere Zeit und mache uns zu Werkzeugen deines Wirkens mit der Kraft deiner Liebe. Dir sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.